Willkommen zu der Sendung Die Bibel erklärt. Dozenten von SEMTA, IBA und Bibelschule Loma Plata bringen Auslegungen und Erklärungen zu Texten und Büchern der Bibel.
Liebe Hörer und Hörerinnen von Radio ZB30, ich heiße euch alle ganz herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Sendung Die Bibel erklärt. Ich bin Rainer Siemens, ich bin Dozent für Theologie hier am SEMTA und mit mir ist heute ein ganz besonderer Gast und zwar einer von unseren mittlerweile ehemaligen Studenten. Er hat letztes Jahr abgeschlossen, auch seine Abschlussarbeit. Mit mir ist Lars Klassen aus Neuland. Deine Abschlussarbeit, die wurde zum Thema Korruption in Paraguay geschrieben. Wir werden das natürlich biblisch aufrollen, das heißt ja hier die Bibel erklärt, aber dann auch ganz praktisch auf unseren Kontext anwenden. Und Lars, ich möchte einfach mal mit einer Grundfrage anfangen und da kannst du uns ja dann weiterführen. Also das wird jetzt so sein, gleich einmal kannst du mir erklären, was Korruption ist, dann werden wir den biblischen Teil durchgehen, dann hast du sehr viel zur Geschichte der Korruption in Paraguay geforscht, hochinteressant. Und am Ende wollen wir dann mit einigen praktischen Hinweisen aufhören. Also Lars, fangen wir an. Was ist überhaupt Korruption? Was ist das?
Ja, das Wort Korruption oder die Tat an sich, sie hat viele verschiedene Definitionen. Und eine Definition, die uns sehr helfen kann, ist von der Organisation Transparency International, von der werden wir auch noch später ein bisschen mehr hören. Die definiert Korruption schlicht und ergreifend als, und ich lese vor, ein Machtmissbrauch zum persönlichen Vorteil. Also wenn ich einen gewissen Grad an Macht besitze, missbrauche ich diese Macht, und damit ich mir persönliche Vorteile schaffen kann.
Das wäre dann zum Beispiel auch so, wenn du noch mal ein Student wärst und du willst mit deiner Abschlussarbeit durchkommen und das hängt von meiner Unterschrift ab, dann könnte ich sagen, so Lars, komm mal bei mir Rasen mähen, sonst kriegst du die Unterschrift nicht. Das wäre dann eigentlich auch schon Korruption.
Genau. Und sehr interessant ist immer von beiden Seiten. Es braucht immer zwei Seiten. Dass sie es anbieten und dass ich es akzeptiere und tue.
Und du könntest auch anbieten und sagen, ich werde bei dir Rasen mähen, dafür mach die Anforderungen ein bisschen leichter für mich.
Ja, es braucht immer zwei Seiten. Eine weitere Definition, die ist ein bisschen umfangreicher definiert, ist Korruption als eine betrügerische Aktivität des Systems für einen privaten Vorteil, der aber gegen soziale Gerechtigkeit und das Gemeinwohl aller Menschen stößt. Und hier ist sehr interessant, dass diese Definition schon diese soziale Gerechtigkeit oder Ungerechtigkeit und das Gemeinwohl aller Menschen mit hineinnimmt. Weil es ist interessant, dass die Korruption meistens dies zur Folge hat. Wenn Korruption da ist, nimmt das auch immer zur Konsequenz eine soziale Ungerechtigkeit.
Also dass das Gemeinwohl gestört wird,
genau.
Behindert wird, ja. Irgendwie außer Kraft gesetzt wird.
So ist es, ja. Und wie wir später noch sehen werden, beschreiben diese Definitionen leider schon nicht mehr komplett die Realität, die wir in Paraguay beobachten, weil wir müssen hier schon bereits von einer systemischen oder wir könnten auch systematischen Korruption sprechen. Das heißt,
Also es gibt korrupte Akte,
genau.
So wie wenn ich dich darum bitten würde, bei mir Rasen zu mähen, damit du durchkommst.
Ja.
Und dann sagst du jetzt noch, es gibt auch systemische Korruption.
Genau.
Was ist das?
Es ist so, als wenn sich die ganze Korruption in Paraguay oder in einem Land oder an einem Ort zu einem gewissen System entwickelt. Im öffentlichen Sektor würde das jetzt in Paraguay sein, aber auch im privaten, in beiden Sektoren. Das heißt, dass nichts mehr, keine Aktivität, keine Geschäfte oder jedenfalls, sagen wir mal, die wenigsten Geschäfte komplett ohne Korruption laufen können. Es bedeutet also, dass die Korruptionshandlungen so alltäglich geworden sind, dass die Korruption praktisch zu einem System geworden ist. Und dieser Realität sehen wir uns gegenübergestellt in Paraguay.
Also man hat in allen Ländern korrupte Akte, sag ich mal, Handlungen.
Ja.
Aber nicht alle Länder sind systemisch von der Korruption befallen.
Ganz genau.
Okay.
Ja.
So das sind jetzt vielleicht ein paar grundlegende Hinweise zum Thema Korruption, Definitionen, natürlich persönliche Bereicherung und alle möglichen Handlungen zu meinem Vorteil aus einer Autoritätsperspektive, aber auch dass das System ohne Korruption nicht mal mehr funktioniert.
Genau.
Also dass es funktioniert nicht mehr ohne diese betrügerischen Handlungen, sage ich mal.
Und deshalb sehen wir auch Korruption in jeden kleinsten Handlungen und Akten in der ganzen Gesellschaft.
Ja, weil die ganze Anreizstruktur ist verändert. Also ich habe vor kurzem ein Interview mit dem Innenminister Pariwes gehört und man hat ja im letzten Jahr eine große Polizeireform durchgeboxt, wo auch die Gehälter angepasst wurden, wo Polizisten jetzt relativ gute Gehälter in Pariwes verdienen. Und einer der Gründe für die höheren Gehälter war, dass die Polizei früher wenig oder Polizisten wenig verdienten, weil man schon davon ausging, dass sie sich den Rest ihres Gehaltes von der Straße holten.
Ja, ganz genau.
Also die Polizeifunktion kann nicht mal ohne Korruption funktionieren. Das wäre dann das Systemische, nehme ich mal an.
Genau, so ist es.
Lars, erzähl uns mal, was die Bibel zu diesem Thema sagt.
Genau, also die Bibel spricht in verschiedenen Arten und Weisen von Korruption. Also wenn wir sehen einmal Korruption als einen moralischen oder als auch einen geistlichen Verfall. Und das ist eine Folge der Sünde, die das Ebenbild Gottes im Menschen verzehrt. Und dies können wir auch in Römer 5, Vers 12 und 8, Vers 21 lesen. Und in der gesamten Schrift lassen sich zahlreiche Beispiele von Korruption finden. Auch spezifisch auf staatliche Korruption oder Korruption in einem Leitungsamt. Und dieses erste Beispiel wäre aus 1. Samuel 8, Vers 1 bis 3, glaube ich, ist es.
Wenn 1. Samuel 8, 1 bis 3 und ich lese einmal, das ist nach der Luther-Übersetzung. Als aber Samuel alt geworden war, setzte er seine Söhne als Richter über Israel ein. Sein erstgeborener Sohn hieß Joel und der andere Abijah und sie waren Richter zu Beersheba, das ist im Süden Israels. Vers 3, aber seine Söhne wandelten nicht in seinen Wegen, sondern suchten ihren Vorteil und nahmen Geschenke und beugten das Recht.
So ist es. So, wir sehen, dass die Söhne Samuels einen gewissen Leitungsposten hatten. Sie waren Richter, steht in der Bibel. Und jetzt sehen wir, dass sie gewisse Bestechungsgelder annahmen und hier und dort sich ein bisschen bestechen ließen oder Geschenke annahmen, ganz sicher damit diejenige Person, die dieses Bestechungsgeld gab, einen Vorteil bekam. Und die Söhne als Richter natürlich bekamen einen Vorteil dadurch, dass sie Geschenke bekamen. So, und hier sehen wir, dass Korruption das Vertrauen in Führungspersonen zerstört. Weil sehr interessant ist, dass hieraufhin, nach diesem Geschehnis, kommt das Volk Israel zum Propheten Samuel und sagt, Samuel, wir wollen einen König. Deine Söhne bringen nichts, sie lassen sich bestechen und sie bringen nicht wirkliches Recht in diesem Land. Und deshalb brauchen wir einen autoritären und gerechten König. Sie glaubten, eine autoritäre Leitungsperson war die Lösung für das Problem. Letztlich danach sehen wir, dass das Problem nicht wirklich dadurch gelöst wurde.
Ja, das ist, glaube ich, auch ein sehr natürlicher menschlicher Instinkt. Es herrscht Chaos, es ist Korruption und man wünscht sich dann einen starken Anführer.
Genau.
Und wenn wir die Geschichte der Könige Israels zu Ende lesen, dann merken wir auch, dass die eigentlich überhaupt nicht dass die Lösung für die Korruption im Endeffekt waren.
Ja. Genau. Und ein anderes Beispiel ist vielleicht vom Propheten Amos. Die Propheten generell, besonders die kleinen Propheten, prangern ja sehr soziale Ungerechtigkeit als eine Sünde an. Und in Amos 5, Vers 12 können wir dies einmal spezifisch lesen.
Amos 5, Vers 12, ich lese, denn ich kenne eure Freveltaten, die so viel sind, und eure Sünden, die so groß sind, wie ihr die Gerechten bedrängt und Bestechungsgeld nehmt und die Armen im Tor unterdrückt.
Ganz genau. Und es ist interessant, dass Amos hier wieder zu den Personen spricht, zu den Priestern und zu den Leitungspersonen, die damals im Volk Israel die Leitung hatten, die das Volk gerecht leiten sollten. Und jetzt steht hier, dass diese Personen die wirklich gerechten Personen ausbeuteten oder praktisch ungerecht behandelten. Er kritisiert scharf diese führenden Personen, die sich an diese illegalen Praktiken beteiligen.
Ja, er spricht auch vom Tor, Armen im Tor. Also da, die Ältesten saßen ja damals an den Toren oder am Eingang zur Stadt oder zum Dorf und da wurde gerichtet.
Ja.
Ja, und da kriegten sie dann, ich nehme mal an, Bestechungsgelder und beugten das Recht der Armen, die dem schutzlos ausgeliefert waren.
So ist es. Und sehr interessant, was für Parallelen wir hier in diesem Beispiel finden gegen, zu unserer Realität in Paraguay.
Auf die wir später nochmal zu
sprechen
kommen. Genau,
auf die wir später noch einmal zu sprechen kommen. Dann sehen wir ein interessantes weiteres Beispiel von der Möglichkeit der Umkehr und Integrität innerhalb eines korrupten Systems. Und wir haben das Beispiel vom Oberzöllner Zachäus. Das lesen wir in Lukas 19, das ganze Kapitel werden wir jetzt nicht lesen. Aber in diesem Kapitel lesen wir, dass Zachäus der Oberste oder der, wie soll man sagen, der Chef von all den Zöllnern war. Von all den Zöllnern in dem Ort. Und mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit hat er selbst einen sehr großen Anteil von diesen korrupten Geschäften bekommen. Also einen großen Anteil von dem Geld, das die Zöllner produzierten durch die hohen Abgaben, die die Menschen zahlen mussten. Und doch kommt Jesus auf ihn zu und bietet ihm Vergebung an. Und diese Vergebung nimmt Zachäus dann auch an und kann somit danach ein Leben voller Integrität leben und gibt sogar über die Hälfte von dem, was er abgenommen hat, den Leuten wieder zurück und gibt es den Armen und denen, die bedürftig danach sind.
Da haben wir die Geschichte von einer korrupten Person, die sich bekehrt hat und die das dann auch wieder gut gemacht hat, was die eigene Korruption angerichtet hat.
Genau. Und ein allerletztes Beispiel, was ich noch erwähnen wollen würde, ist vom Apostel Paulus in Apostelgeschichte 24, Vers 26.
Apostelgeschichte, was sagtest du?
24, Vers 26.
24, Vers 26. Ich suche es einmal schnell. Jetzt habe ich die Stelle schon. Es geht hier um Felix, nehme ich an.
Genau, Paulus, um den Statthalter Felix.
Ja. Um den Statthalter Felix, vor dem Paulus erscheinen musste.
Genau.
Und dann heißt es, er, also Felix, hoffte aber nebenbei, dass ihm von Paulus Geld gegeben werde. Darum ließ er ihn auch oft kommen und besprach sich mit ihm. Das erinnert mich ein bisschen manchmal an die Behörden hier, wo du dann immer wieder kommen musst für irgendeinen Stempel oder eine Unterschrift.
Ganz genau. Und damit es schneller geht und der ganze Prozess ein bisschen schneller
geht. Muss man die Maschinerie mal etwas ölen.
Genau, ja. So, interessant ist, dass Paulus lehnt diesen Bestechungsversuch von vornherein ab. Und weil er fängt immer nur weiter an, über Christus zu sprechen und geht nicht auf diese Versuche von dem Statthalter Felix ein. So, und auf diese Weise liefert uns die Bibel ein ganz klares Fundament, wie unser Umgang mit diesem Problem sein sollte, wie unser Umgang als Christen mit diesem Problem sein sollte. Vertiefend können wir es aber uns noch ein bisschen weiter damit auseinandersetzen, wenn wir uns christliche Ethiker zu Hilfe holen. Und hier will ich nicht viel sagen, nur einige kurze, wichtige Sachen. Nämlich der Ethiker Christoph Stückelberger, er spricht von einer Tugendethik. Er sagt, dass die Tugendethik und die Charakterbildung, also es würde Sachen sein wie Ehrlichkeit oder Gerechtigkeit oder Mäßigung, ist die Grundlage oder sind die Grundlage von Integrität. Und Integrität ist dieses Wort, das unser Leben beschreibt, nach dem, was wir glauben oder nach dem, was wir sagen zu glauben. So wie ich sage, ich glaube an Gott, ich bin ein Christ, ich bin vom Evangelium verändert worden. So, das bedeutet auch, dass wir demnach leben müssen, dass unsere Taten sich auch nach außen zeigen.
Also Tugenden werden dann diese Eigenschaften, die wir haben, die unser Leben ausmachen.
Genau.
Gerechtigkeit, Wahrhaftigkeit, Liebe, Ehrlichkeit und so weiter.
Verantwortung, Vertrauen, Vergebung,
Mäßigung, alles Mögliche.
So ist es. Und er sagt, dass diese Tugenden, diese Tugendethik so wichtig ist, weil, und ich zitiere, er sagt so notwendig eine Vielzahl von Regelwerken oder internationalen Konventionen und nationalen Gesetzen auch ist, sie bleiben wirkungslos, wenn sie nicht durch eine innere Überzeugung der Bevölkerung und insbesondere der Führungskräfte getragen werden. Das heißt, wenn die Führungskräfte und die Bevölkerung von gewissen Gesetzen und von Regelwerken nicht überzeugt ist, also innerlich überzeugt ist, dann hilft es praktisch auch nicht, diese zu setzen, wenn sie diese nicht respektieren. So, und deshalb besitzen Tugenden nach seiner Meinung eine viel größere Veränderungskraft als ein bloßer Wert.
Also, dass man sich ein Gesetz schreibt, das Korruption verbietet oder einen Integritätskodex auferlegt, muss da die persönliche Überzeugung mitgehen. Ja. Ich meine, das sagen wir auch in Paraguay, gibt es ja in Spanisch den schönen Spruch, echa la ley, echa la trampa. Man kann jedes gute Gesetz irgendwie umgehen, im Endeffekt.
Ja, so ist es. So, das bedeutet dann, dass wir Ehrlichkeit, das nehmen wir jetzt als Beispiel, Ehrlichkeit, wenn wir es als einen Wert ansehen oder anerkennen, wissen wir, dass Wahrheit oder Ehrlichkeit wichtig ist. So, wenn wir Ehrlichkeit aber als eine Tugend sehen und sie als eine Tugend annehmen, dann bedeutet dies, dass Ehrlichkeit in jedem Bereich unseres Lebens eine Sache ist, die wir tun. Wir sind ehrlich in jeder Situation unseres Lebens und wir lügen nicht. Und auch wenn dies eventuell schwer fallen sollte.
So. Oder wenn wir wirtschaftliche Nachteile dadurch
genau,
haben.
Genau, das
im Geschäftsleben.
Das. Ja.
Erzähl uns mal etwas von der Geschichte der Korruption in Paraguay.
Genau, die Korruption in Paraguay, um einmal jetzt eine generelle Perspektive zu bekommen. Sie sagten erst schon, dass Paraguay eines der korruptesten Länder in Südamerika ist oder Lateinamerika. Und diese Webseite, die ich am Anfang einmal erwähnte, Transparency International, ist eine Organisation, die kümmert sich darum oder die schaut, wie Korruption sich in der ganzen Welt, in jedem Land, so ich glaube, sie analysieren ca. 180 Ländern von 194, die es gibt auf der Welt. Sie analysieren diese durch Umfragen, durch Datensammlungen und so weiter und geben jährlich einen Korruptionsindex heraus. So, es gibt dann eine Riesenstatistik, die nummeriert dann alle Länder von dem ersten Platz bis zum letzten Platz, wie korrupt sie sind. Und hier brauchen Sie eine Punkteskala von 0 bis 10. Und 0 als den schlechtesten Wert und 10 als den höchsten Wert. Und um einmal ein bisschen eine Perspektive zu bekommen, derzeit, nach der Statistik aus dem letzten Jahr, 2025, erreichen lediglich 4 Länder Lateinamerikas einen Wert von über 50 Punkten. Ah, sorry, das müssen 0 bis 100 Punkte sein, nicht 0 bis 10. Das sind 0 bis 100 Punkte, also 0 die schlechteste Punktzahl und 100 die beste Punktzahl. So, und nur 4 Länder in Lateinamerika erreichen diese 50, also die 50 Punkte von 100.
Was bedeutet, genau, dass sie relativ korruptionsfrei sind?
Genau. Más o menos würden wir sagen.
Más o menos würden wir auf Spanisch sagen, genau.
So, und Paraguay hat da den Punktestand von 24 Punkten. 24 Punkte von 100.
Auf also, gut Deutsch, ziemlich weit im Keller.
So wird das sein, ja. So, und laut dieser Webseite wird die Korruption produziert durch den Mangel der Unabhängigkeit von der Justiz oder der Judikative gegenüber der regierenden politischen Partei. Das heißt, dass die regierende politische Partei, in unserem Fall wäre das die ANR,
die Rote Partei,
genau, hat zu viel Einfluss in die Judikative oder in die Justiz und kann so Sachen drehen, dass gewisse Menschen oder dass die Korruptionsfälle, die großen Fische, würden wir sagen, die großen Korruptionsfälle nicht vor Gericht kommen.
So. Außer wenn es ihnen passt.
Außer wenn es ihnen passt, natürlich, ja. Und wenn wir weiterhin schauen, präsentiert die Korruption sich in Paraguay in verschiedenen Arten und Weisen. Wir haben da einmal den Nepotismo, würde das in Spanisch sein. Das würde etwas wie Vetternwirtschaft sein, glaube ich, ja. Mhm. Würde das in Deutsch sein. Dann haben wir den Favoritismo, das würde Begünstigungen sein. Oder sie tun mir einen Gefallen, demnach muss ich ihnen auch einen Gefallen tun. Oder Bestechungen, wie wir das wortwörtlich von der Straße kennen. Oder Schmuggel oder Geldwäsche und so weiter. Es gibt sehr verschiedene Arten und Weisen, wie die Korruption sich in Paraguay zeigt. Aber Korruption ist kein neues Phänomen in diesem Land. Wenn wir uns ein Ereignis anschauen vom Dreibundkrieg, oder besser gesagt, nach dem Dreibundkrieg war Paraguay hochverschuldet und brauchte ein Darlehen oder brauchte Geld, um diese Schulden zu bezahlen. Und dann nahmen sie sich ein Darlehen von über 2 Millionen britischen Pfund, um die Staatsschulden halt zu begleichen. So interessant ist aber, dass lediglich 840.000 Pfund von diesen 2 Millionen nur das Ziel erreichten und wirklich gebraucht wurde für den richtigen Zweck.
Das andere war auf dem Weg versickert.
Genau, ja. Der Rest verschwand dann in den Taschen von den anderen Personen. Und im Laufe der Zeit erfuhr Korruption jedoch eine Systematisierung, könnten wir sagen. Das heißt, es blieb nicht mehr bei diesem Akt von den 2 Millionen von britischen Pfund, sondern es wurde irgendwie immer mehr.
Und das wurde Teil des Systems, das, was du am Anfang erklärst. Hast.
Ganz genau.
Es wurde systemisch.
Ja.
Und wie wurde es systemisch?
Ein großer Faktor ist die Diktatur von Alfredo Stroessner. Und dieser hat ein Riesennetz von Politikern und von Beamten, die er aufrechterhalten musste. Das war eine Diktatur, die musste auf eine Art auf eine Art und Weise irgendwie aufrechtgehalten werden.
Ja, die Leute so mussten damit auch was verdienen mit ihm, ja, genau, damit sie ihn weiter an der Macht hielten.
So ist es, ja. Und diese Leute, diese Politiker und diese Beamten blieben in ihren Plätzen und machten die Arbeit, die sie tun mussten, indem sie Korruptionsgelder bekamen. Und so kann man sagen, dass Korruption während der Stresser-Diktatur institutionalisiert wurde, indem sie ein klientelistisches und autoritäres System gefestigt haben. Das heißt, dass bis heute sogar noch fortbesteht.
Ja, weil die Rote Partei ist bis heute noch die beherrschende.
Genau.
Und das, glaube ich, muss man Leuten klar machen, weil wir haben in Paraguay immer wieder Unordnung und Chaos, politische Instabilität, und dann höre ich das ganz besonders bei älteren Menschen manchmal: Oh, wie schön wäre es, wenn Stroessner wieder da sein würde und für Recht und Ordnung sorgen würde. Mhm. Ich kann den Wunsch natürlich super nachvollziehen, aber wir müssen uns vergegenwärtigen, dass das Chaos, das wir oft auf den Straßen sehen, ein Resultat von Stroessner ist.
Ganz genau, ja.
Und ein neuer Stroessner würde vielleicht oberflächlich für Ruhe sorgen, aber er könnte sich auch nur wieder an der Macht halten, indem unsere Institutionen durch Korruption ausgehöhlt werden.
Ja, so ist es.
Also das ist nicht eine wirkliche Lösung.
Ja, so, und gerade weil nach dieser Diktatur keine politische Partei, die nicht die Rote Partei wäre, an die Macht kam, sondern die Rote Partei blieb ja an der Macht, war es auch viel schwieriger, dass es grundlegende Veränderungen gab.
Ja, mit sicher.
Umgang
die Rote Partei hält sich bis heute mit dem Staatsapparat an der Macht.
Genau.
So, das hat sich also in Paraguay institutionalisiert mit der Roten Partei, und das bleibt weiter so,
genau,
weil wir halt ein politisches System haben, das weiter durch die Colorados maßgeblich bestimmt wird. Was können wir tun, Lars?
Vielleicht ein erster Punkt, den wir im Auge behalten oder in Perspektive nehmen müssten, ist: Was darf die Kirche oder die Gemeinde oder wir Christen länger nicht mehr tun? Also was ist etwas, wir aufhören müssen zu tun, bevor wir etwas anfangen zu tun?
Okay.
Und das ist Schweigen. Wir können nicht weiter über dieses Thema schweigen, weil Schweigen offenbart definitiv eine evangelikale Untätigkeit gegenüber dieser sozialen Ungerechtigkeit, die Korruption produziert. Und interessant ist, dass im Gegensatz zu der katholischen Kirche, die historisch eine starke öffentliche Stimme hatte. Also die katholische Kirche macht eine starke Arbeit und kümmert sich in vielerlei Hinsichten um soziale Gerechtigkeit und um, dass die Armen an ihre Rechte kommen und so weiter. Und das sehen wir auch immer wieder in den Predigten von katholischen Bischöfen und besonders auch des Kardinals Adalberto Martinez. Und diese drücken immer wieder auf soziale Missstände und auch vor den Regierenden. Überhaupt, wenn es so eine Gottesdienste von Virgen de Cacupé gibt, wo diese Politiker hinkommen, ohne Zwang sagen die Bischöfe da, wie die Realität in Paraguay aussieht, wie es wirklich aussieht.
Also sie sind das Gewissen sozusagen,
genau,
der Nation.
Und so ist es.
Wir müssten auch mehr zum Gewissen werden, indem wir auch öffentlich über dieses Thema reden.
So
auch
ist es.
In den eigenen Reihen. Weil, wie gesagt, ich spreche immer wieder mit Leuten, die sagen: Ich kann nicht anders als bestechen, oder ich weiß nicht, ob ich nicht anders kann oder ob ich es nie anders gemacht habe. Auf jeden Fall, Korruption ist auch Teil von ihren Geschäften.
Ja, und eventuell hat dieses Schweigen von Seiten der evangelischen Kirche auch verschiedene Ursachen. Zum einen könnte es mangelnde Integrität sein, dass also wirklich nach dem zu leben, was wir bezeugen, zu glauben und dies wirklich radikal durchziehen. Oder institutionelle Bequemlichkeit, eventuelle Angst vor Verfolgung und vor allen Dingen eine Spiritualität, die sich ausschließlich auf das Private konzentriert. Und hier will ich gleich zu 7 kurzen Punkten kommen, die wir als Christen tun können. Nämlich zunächst Prävention und ethische Bildung nach erfolgreichen Modellen wie in Südkorea oder Indonesien. Diese beiden Länder bieten uns gute Beispiele, wie Prävention vor Korruption durch eine ethische Bildung wirklich gut funktioniert.
Also das haben die da in den Kirchen und Gemeinden gemacht?
Ja, nicht mal unbedingt in den Kirchen und Gemeinden,
so,
auch, aber nicht nur, sondern auch, das sind Initiativen, die vom Staat auskommen. So, sie arbeiten mit diesen Gruppen wie die Transparency International zum Beispiel zusammen und haben so gewisse Classes oder Unterrichtsstunden, die darauf fokussiert
sind. Also wir könnten das dann zum Beispiel bewusst darauf drücken, wenn wir in der Gemeinde Jüngerschaftskurse haben, dass in Paraguay auch immer wieder über Korruption gesprochen wird, dass über Korruption und Bestechung und diese Phänomene auch in unseren Schulen gesprochen wird, dass die Leute da gebildet werden.
Ja. Okay. Und ein wichtiger Punkt, den ich hier noch hinzufügen wollen würde, ist, dass ich weiß von vielen Gemeinden, aus Menno, aus Ferdenheim, aber auch aus Neuland, dass die Gemeinden gewisse Schulen unterstützen, finanziell unterstützen und da schon einen gewissen positiven Einfluss auf diese Schulen haben. Und das würde wunderbar sein, wenn diese ethische Bildung in diesen Schulen nur stärker wird. Weil ich glaube, durch diese Optionen, die wir da haben, können die Gemeinden und die Christen damit für sich sehr viel verändern.
Und dasselbe gilt ja auch für Friesland, für Vohländer, für Sommerfeld und andere mennonitische Kolonien und Gemeinschaften. Wir haben die meisten, ich glaube, wenn nicht sogar alle, haben irgendwo Schulen.
Ja, so ist es. Ein zweiter Punkt ist, eine prophetische Stimme sein gegenüber dem Staat. Und das würde so sein, wie das Gewissen des Staates zu sein. Und mutig Ungerechtigkeit anprangern und darauf hinweisen.
Und die benennen.
Genau. Ein dritter Punkt, sich verantwortungsvoll politisch engagieren. Also dies muss nicht eine Tat sein, die jetzt oder ein Akt sein, die jetzt jeder Mennonit oder jeder Zuhörer machen muss. Das ist natürlich, hängt auch mit einer Berufung zusammen. Aber sich eventuell politisch zu engagieren und den Staat als ein weiteres Feld zu sehen, das mit Licht und Salz beeinflusst werden kann.
Ja, genau.
Ein vierter Punkt ist das Gebet. Und das kann wirklich jeder machen. So in der Gemeinde können wir zusammen für Regierende beten, die das Gemeinwohl suchen. Und für Regierende beten, dass es noch mehr von diesen Menschen gibt, die dies Gemeinwohl suchen und nicht nur ihre eigenen Vorteile. Ein fünfter Punkt ist eine trinitarische Jüngerschaft, nenne ich es, fördern.
Und trinitarisch von Dreieinigkeit.
Genau, von Dreieinigkeit. Die das Bild eines gerechten Gottes und einen nahen Gottes widerspiegelt. Eines Sohnes, der den Sieg über die Sünde errungen hat und Vergebung schenkt und letztlich eines Heiligen Geistes, der uns täglich mehr in das Bild Christi verwandelt. Ein sechster Punkt ist Transparenz fördern und Götzen, insbesondere Geld und Gier, verwerfen, dass diese nicht mehr uns bestimmen, sondern dass wir bestimmen, wohin das Geld geht. Und weil Gier ist eigentlich fast immer die Wurzel von Korruption. Und letztens ein Evangelium verkünden, dass das soziale Gerechtigkeit einschließt und nicht nur auf diese individuelle Erlösung hinweist. Natürlich also, ist es
nicht wichtig, nur mein Gott und ich und irgendwann komme ich in den Himmel, sondern ich habe auch die Berufung, im Hier und Jetzt schon Salz und Licht zu sein.
Ganz
und
genau.
Die Gesellschaft oder die in meiner unmittelbaren Nähe, aber auch darüber hinaus, als Gemeinden können wir da mitwirken, also die Gesellschaft positiv zu verändern.
Mhm, so ist es. Weil der Kampf gegen Korruption bedeutet zwei Sachen. Sowohl, dass wir dem Bösen Widerstand leisten und diese korrupten Taten nennen und nicht mehr schweigen. Aber es bedeutet auch, dass wir unterstützen denen, die Unterstützung nötig haben. Also, dass wir die Opfer von der Korruption unterstützen. Und oftmals leben wir so in einer Blase, in der wir diese großen Korruptionsakte noch nicht wirklich hautnah miterleben. Wir könnten da ein Beispiel nennen, wie zum Beispiel den Seguro Médico. Viele Menschen in Paraguay leiden dadurch, dass sie keinen guten Seguro Médico haben. Und wir in den Kolonien haben oftmals einen privaten Seguro Médico und wir können immer zum Krankenhaus gehen und wir werden immer Attention bekommen.
Ja, wir werden angemessen behandelt.
Genau. So, und das gibt es halt nicht überall.
Lars, die Zeit läuft uns davon. Das ist eine wunderbare Arbeit, die du da geleistet hast. Und du bringst ein Thema auf das Tapet, das wir, glaube ich, als deutschsprachige Mennoniten in Paraguay zu wenig behandelt haben. Obwohl wir in einer Realität leben, die von Korruption gekennzeichnet ist. Und ich möchte mich dafür bedanken, dass du das mutig ansprichst und dass du in diesem Fall zu unserem Gewissen geworden bist. Und liebe Hörer und Hörerinnen von Radio ZB30, wir können uns das hier zu Herzen nehmen. Wir können dieses Programm nachhören auf den verschiedenen Plattformen. Wir können damit beginnen, diese 7 Punkte in unserem unmittelbaren Umfeld umzusetzen. Und damit verabschiede ich mich und wünsche allen eine gesegnete Woche.
Die Sendung Die Bibel erklärt ist eine Produktion von Radio ZB30 in Zusammenarbeit mit SEMTA, IBA und Bibelschule Loma Plata.